Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von ICF Wien. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und ganz viel Spaß.
Dankeschön, guten Abend. Schon dachte ich, muss man selber klatschen nach Renés Ansage. So, seid ihr ready für eine nächste Message über unsere Gedanken? Ja, zwei. Woohoo! Ihr seid mit mir, da bin ich schon froh. Okay, heute geht es um Lügen und Wahrheitsgedanken und vielleicht denkst du dir, hä? Und deshalb habe ich dir gerade am Anfang wieder ein Video mitgebracht von unserem Dr. Fink. Eine zweite Sitzung, wie das im Praktischen so aussehen kann mit den Kämpfen in unserem Kopf. Vielleicht kommt dir das bekannt vor, einfach diese Stimmen, die in einem Kopf reden. Der eine sagt, ja, du schaffst es, der andere sagt, nein, du schaffst es nicht. Und die Bibel redet darüber, dass in unserem Kopf oder in unserem Körper ein Kampf herrscht. Und der Punkt ist, die Kämpfe unseres Lebens werden in unseren Gedanken, jetzt musst du gut aufpassen, entweder gewonnen oder verloren. Also da ist vieles an uns, ob Sieg oder Niederlage in unserem Leben ist. Und im Galater 5, Vers 17 steht, denn eigensüchtig wie unsere menschliche Natur ist, will sie immer das Gegenteil von dem, was Gottes Geist will. Denn der Geist Gottes duldet unsere Selbstsucht nicht. Beide kämpfen gegeneinander, sodass ihr das Gute, das ihr doch eigentlich wollt, nicht ungehindert tun könnt. Also dieser Kampf, also ich kenne das, oder? Manchmal weiß ich genau, was richtig wäre, was gut wäre in meinem Leben, aber ich tue es trotzdem nicht. Kommt es bekannt vor? Du wüsstest, was zu tun ist? Und da sind die Bibel, diesen Kampf zwischen unserem Geist, mit dem wir mit Gott kommunizieren, mit dem wir unsere Beziehung mit ihm leben können, ja, das kann jeder von uns, und unserem eigensüchtigen, unserer menschlichen Natur. Und da herrscht ein Kampf hin und her und hin und her und hin und her. Und es entscheidet sich in unseren Gedanken, ob wir es tun oder nicht. Und diese Gedanken, die unser Leben kommen, die kommen einerseits von innen heraus, das, was wir selber über uns denken und was wir selber über uns glauben. Aber es kann auch von außen kommen. Die Bibel sagt, es gibt den Teufel, der einfach in unser Leben der Einfluss nehmen möchte, indem er uns Lügen einredet über uns selber. Oder es gibt auch Dinge, die von Menschen in unser Leben kommen möchten. Menschen, die irgendwas ausgesagt haben über dein Leben zum Beispiel. Ja, also du kriegst eh nichts auf die Reihe und du weißt eigentlich, dass das nicht stimmt. Aber weil du immer wieder darüber nachdenkst, fängst du es plötzlich an zu glauben. Und ich glaube, wir haben alle solche Dinge in unserem Leben, wo wir eigentlich wissen, es stimmt nicht, aber es kommt immer wieder und wir glauben es und leben auch danach. Und ich habe vor ein paar Wochen schon in einer Predigt gesagt, dass unser vermeintliches Wissen, also das, was wir denken, dass wir wissen, das wahr ist, das bildet unseren Glauben. Macht das Sinn? Also das, was wir das Gefühl haben, dass wir wissen, das bildet unseren Glauben. Das Problem dabei ist nur, wenn das, was wir vermeintlich wissen, nicht die Wahrheit ist, kann es uns passieren, dass wir Lügen glauben in unserem Leben und nach Lügen handeln. Weil wir handeln nach unserem Glauben und nach unseren Überzeugungen in unserem Leben. Und Stephen Covey hat gesagt, wir erwarten, dass die Dinge so sind, wie wir sie sehen, also den Horizont, den wir haben, oder wie sie in unseren Augen sein sollten. Und genau diese Haltungen und unser Verhalten leiten sich von genau diesen Erwartungen ab. Deshalb zählt jeder Gedanke in unserem Leben. Es ist nicht egal, was wir denken. Es ist wichtig, dass wir die Wahrheit denken, weil sonst kann es ziemlich schief laufen in unserem Leben. Als persönliches Beispiel. Als ich 15 war, hat mein Vater entschieden, unsere Familie einfach zu verlassen für eine fremde Frau. Hat sich gedacht, nach mir die Sintflut. Und er ist einfach gegangen, hat meine Mutter betrogen. Ihr müsst wissen, ich bin in einer christlichen Familie groß geworden mit Überzeugungen, mit Werten. Aber dann ist das passiert in meiner Familie und das kam von außen in mein Leben und ich kann dir sagen, das, was mein Vater damals getan hat, hat mich geprägt und hat mein Denken über Männer, mein ganzes Männerbild total zerrissen und zerstört. Also meine Ableitung davon war, okay, also wenn das sogar mein Vater tut, dann sind Männer, es gibt sowieso keinen, der treu ist. Dann kann ich ja als Frau meinem zukünftigen Ehemann sowieso nicht genügen. Und wenn ich mal heiraten werde, ja, irgendwann tauscht er mich ja sowieso aus. Das waren meine Gedanken. Und ich habe als Teenager diese Gedanken angefangen zu glauben und habe durch dieses vermeintliche Wissen, dass sowieso alle Männer so sind, habe das angefangen zu glauben. Und das hat Platz bekommen in meinem Leben. Die Frage ist aber, ist das die Wahrheit? Nur weil eine wichtige Person das in meinem Leben getan hat? Nein. Ich glaube, es gibt Männer, die treu sind. Und ich glaube, es gibt Männer, die nach Werten leben. Und es gibt Männer, die Überzeugungen haben und daran auch festhalten. Nur weil einzelne Menschen das tun, heißt nicht, dass das die Wahrheit ist für alle. Und deshalb habe ich mich entschieden, wieder aufzustehen und wieder angefangen, an die Ehe, an die Treue zu glauben. Aber ob du jetzt das glaubst oder nicht, diese Gedanken kommen bis heute immer wieder zurück. Und ich kämpfe noch heute mit diesen Gedanken, dass ich manchmal denke, okay, ja, ich genüge ja sowieso nicht. Und ja, René tauscht mich dann irgendwann vielleicht mal aus, wenn ich älter bin oder keine Ahnung. Aber dann muss ich erkennen, dass das eine Lüge ist. Natürlich, man weiß nie, was im Leben kommt. Aber ich will das nicht glauben in meinem Leben, weil es ist nicht die Wahrheit. Und ich möchte euch mit hineinnehmen in eine biblische Geschichte, wo wir einfach diese krassen Auswirkungen sehen, wenn wir diese Lügen anfangen zu glauben und danach handeln. Es geht heute um den Propheten Elia. Der Elia war ein ganz, ganz krasser Mann Gottes. Also, boah, auf dessen Leben lag eine große Berufung. Und der Punkt ist der, zu seiner Zeit war der König Ahab an der Macht mit seiner Frau Isabel, und also über Israel, waren die Könige von Israel. Und der Punkt ist, es steht über Ahab, dass sie gottloser waren als alle Könige jemals zuvor. Und dieser Elia hatte diesen Auftrag, diesem Ahab da einmal diesen lebendigen Gott wieder zu zeigen und zu zeigen, dass sie als ganzes Volk wieder umkehren müssen und wieder an diesen lebendigen Gott anfangen zu glauben. Lange Rede, kurzer Sinn. Auf jeden Fall hat dieser Elia diesem König, er hat ihm die Stirn geboten. Die haben nämlich auch angefangen, Götzen zu verehren, haben diese Götzen angebetet. Die hatten da 450 Baals, Propheten, die alle da diese toten Götter angebetet haben. Und auf jeden Fall hat dann der Elia hat sich hingestellt und hat gesagt, hey, da gibt's einen lebendigen Gott. Gott hat's nicht regnen lassen, Gott hat Feuer vom Himmel fallen lassen, hat sich auf unglaubliche, mächtige Art und Weise gezeigt, so dass dieser Ahab dann bereit war, wieder an den lebendigen Gott im Himmel zu glauben und dass das das hat einfach eine Riesenwelle dann ausgelöst. Die Baalspropheten wurden ermordet und es kam wieder in die richtige Richtung. Gut, aber was ist der Punkt? Dieser König Ahab hatte eine Frau, die Isabel. Und die hatte schon einige christliche, göttliche Propheten töten lassen, die einfach an diesen lebendigen Gott geglaubt hat, weil sie hat immer diese toten Götzen angebetet. Und ihr hat das überhaupt nicht in den Kram gepasst, dass dieser Elia da kommt und alles einfach aufmischt und dann dieser Gott da noch Feuer vom Himmel fallen lässt und so. Und dann hat sie dem Elia ausrichten lassen, ich werde dich töten. Und jetzt müsst ihr euch diese Situation vorstellen, oder? Also Elia hatte den Mut, dem König die Stirn zu bieten, dem ganzen königlichen Volk die Stirn zu bieten. Gott hat mächtig gewirkt, es hat nicht geregnet, dieses Feuer. Bam, es war ein absoluter Erfolg, oder? Also Elia war sicher, ja, yeah, die Macht ist mit mir. Aber dann kommt dieser eine Satz von dieser einen Frau und Elia macht Folgendes. Er ist abgehauen. Er hat Angst bekommen. Aufgrund von einer Frau. Aufgrund von einer Frau. Und in 1. Könige 19, Vers 3 bis 4 steht, da bekam Elia Angst und floh um sein Leben. Ich sollte nicht immer rennen auf der Bühne. Er ging nach Beersheba in Juda. Dort ließ er seinen Diener zurück. Er aber ging allein eine Tagesstrecke weit in die Wüste. Schließlich sank er unter einem Ginsterstrauch nieder, der dort stand, und wollte nur noch sterben. Ich habe genug, Herr, sagte er. Nimm mein Leben, denn ich bin nicht besser als meine Vorfahren. Können wir das irgendwie nachvollziehen? Gott hat ihn beschützt vor dem König und vor diesen ganzen Baalspropheten. Und dann landet er bei diesem Strauch und sagt, ich will nur noch sterben. Wegen einer Person. Wegen einer Frau. Ja, das ist wichtig. Eine Frau. Aber jetzt schaut mal, wie Gott reagiert. In 1. Könige 19, Vers 9. Also er ist dann noch weiter weggelaufen als dieser Ginsterstrauch. Dort fand er eine Höhle, in der er die Nacht verbrachte. Doch Gott, der Herr, sprach zu ihm, was tust du hier, Elia? Was machst du in dieser Höhle? Ich habe nicht gesagt, du sollst in diese Höhle gehen. Ich habe dich berufen, da beim König Ahab dieses Volk aufzumischen und denen zu zeigen, wo es lang geht. Was ist der Punkt? Wenn wir den falschen Gedanken zuhören, wenn wir den falschen Gedanken Raum geben in unserem Leben, bringen die uns an Orte, wo wir nicht hingehören, wo Gott uns nicht haben möchte. Und ganz ehrlich, wenn das großen göttlichen Propheten passieren kann, kann es auch uns passieren. Und deshalb ist es einfach so wichtig, was wir denken und was wir für Gedanken zulassen. Es ist unsere Entscheidung. Und der Punkt ist auch noch, wann kommen oft diese Lügengedanken in unser Leben? Oft nach großen Erfolgen, dann, wenn wir das Gefühl haben, boah, jetzt habe ich die Welt zerrissen, wenn wir ein bisschen müde sind. Also mir geht es manchmal so, oder? Dann haben wir einen Sonntag powerful, oder? Die volle Kirche und Worship und krasse Predigt und ermutigt, bla bla bla. Und am Montag in der Früh stehe ich auf, wie wenn ich im Briefkasten übernachtet hätte und denke mir, oh mein Gott, das macht alles gar nicht Sinn. Wirklich, dann kommen Gedanken, wenn man denkt, ja gut, aber was kann ich schon, wer bin ich schon? Diese Gedanken kommen dann, wenn wir schwach sind, wenn wir ein bisschen müde sind, wenn wir ausgepowert sind. Elia hat den ganzen Tag für seinen Gott gekämpft und dann kommt dieser eine Satz von dieser einen Frau und er hat ihn angefangen zu glauben und er ist in sein Herz gesunken und hat ihn an einen Platz gebracht, wo er nicht hingehört. Okay, mein erster Punkt heute ist, wir müssen Lügengedanken in unserem Leben identifizieren. Und das, meine Lieben, ist gar nicht so einfach zu unterscheiden, ja, was ist jetzt wahr, was ist Lüge? Oder findet es jemand einfach? Sonst? Das ist ein Kampf, das ist ein Prozess, das müssen wir lernen. Und ich habe mir vorgestellt, okay, wie können wir Lügengedanken in unserem Leben identifizieren? Wir müssen sie wie scannen. So, bzzz. Aha, aha, Alarm, Alarm, Alarm. Und wie können, so, oder so Röntgen. Das ist wie wenn du am Flughafen oder wenn du so ein Handgepäck hast, mit hoffentlich keinen Flüssigkeiten, weil sonst nehmen sie dir alles weg. Du musst es durch dieses Röntgen-Dings da durch und die sehen durch dieses Röntgen-Ding, ob du da was drin hast, was nicht drin sein sollte. Und genauso müssen wir es mit unseren Gedanken machen. Schauen, ob da was drin ist, was nicht drin sein sollte. Weil wenn wir das glauben, Höhle. Ja. Okay, und ich habe euch einfach so eine Auflistung mitgebracht. So Beispiele, was sind solche... wie solche Lügengedanken daherkommen können in unserem Leben. Als negative Gedanken haben wir letzten Sonntag schon viel gehört. Ach, das bringt ja sowieso alles nichts. Mir passiert ja eh nur Schlechtes. Regnen tut's auch noch. Alles ist doof. Niemand mag mich, niemand schätzt mich, niemand sieht, was ich hier tue. Wie viel Arbeit das alles ist. Negative Gedanken. Ich kann das sowieso nicht. Angstvolle Gedanken, sich immer um alles Sorgen machen und einfach überall nur das sehen, was schief gehen könnte. Kennst du das? Kenne das. Denke ich immer, oh mein Gott, wie soll das gut gehen? Kompromissgedanken.
Ist ja nur ein kleiner Fisch. Einmal ist keinmal.
Unzufriedene Gedanken. Ah, mein Körper, ich bin zu dick, zu dünn, zu groß, zu klein. Ah, alle anderen haben es besser. Ich habe die falsche Person geheiratet. Oder wenn mein Mann doch nur dies oder jenes. Ah, wir haben keine Kinder. Oder ich hätte gerne andere Kinder. Hätte gerne einen besseren Job, ein größeres Auto, eine dickere Geldtasche. Einfach unzufrieden mit allem. Kritische Gedanken. Leute, die immer kritisch alles hinterfragen und an nichts etwas Gutes lassen können. Besserwisserische Gedanken. Immer weiß man alles besser. Interpretationsgedanken. Oh, die finde ich ganz gut. Was meine ich damit? Dazu habe ich eine tolle Geschichte. Als wir noch im ICF vor Radlberg waren, hatten wir ein Leiter-Ehepaar. Die waren Weltmeister im Interpretieren. Wirklich. Also wenn sich René bei einem Meeting neben einen anderen Leiter gesetzt hat und nicht neben sie, dann haben wir nachher gehört, aha, er mag den anderen lieber als mich. Nur aufgrund von einer Interpretation. René hat sich da halt einfach hingesetzt, weil da ein Stuhl frei war. Oder wenn man nicht grüßt, oder? Der Pastor hat mich heute nicht gegrüßt. Der hat bestimmt was gegen mich. Und dann gab es eine Situation, da hatten wir ein Meeting bei uns zu Hause. Hatten ein Meeting und danach waren wir auf der Terrasse, haben was gegessen und getrunken. Und René hatte dann die Idee, einen Freund von uns einzuladen, der nur 5 Minuten weg gewohnt hat. Das war ein Freund, den wir kennen, der geht in eine andere Kirche, ist dort ein ganz toller Leiter. Und da war nie die Frage, dass der in unsere Kirche kommt, aber wir waren halt befreundet, haben den gekannt. Und René hat den spontan dazu eingeladen, dass der einfach mit uns ein bisschen Gemeinschaft hat. Das darf man, oder? Man darf mit Christen aus anderen Kirchen sprechen. Wirklich, das darf man, ja. Und dann, aber ganz ehrlich, im Nachhinein haben wir erfahren, dass dann dieses Leiterpaar rein interpretiert hat, dass der René diesen Leiter eingeladen hat, um den reinzuziehen und sie heimlich abzusetzen. Das ist wirklich passiert. Und wir haben dann mit jemand anderem geredet und gesagt, die zwei, die hätten so ein Bild von uns, also von mir und René. Er sagt, diese Personen, die gibt's gar nicht. Die haben sich so ein Gedankenschloss zusammen interpretiert. Und wenn wir interpretieren, wir glauben oft einfach so viele Dinge, die einfach nicht stimmen. Lieber nachfragen, wenn du irgendwas spürst. Opfergedanken. Ach, ich bin noch die Ärmste. Und vor allem sind alle anderen schuld, dass es mir so schlecht geht. Der hat dieses, der hat jenes, der ist mir da auf den Zeh getreten und überhaupt, in meiner Wohnung ist es so heiß und es ist einfach alles so schlimm. Unmoralische Gedanken, das sind diese Gedanken, die uns verführen zu Dingen, wo wir eigentlich wissen, die gehören nicht in unser Leben, also die gehören nicht in unser Leben, die uns verführen, dass wir Dinge tun und uns verunreinigen. In Sachen Finanzen, in Sachen Ehrlichkeit, in Sachen Sexualität. Der Schlafzimmerblick. Und wahrscheinlich könnte man diese Liste noch weiter und weiter und weiter und weiter fortführen und vielleicht spricht dich der eine oder der andere Gedanke an, wo du merkst, oh hoppala, ja, könnte sein, dass da was in deinem Leben ist. Wir müssen aufpassen, was wir denken. Weil wenn wir diesen Lügen, wenn wir diesen Lügengedanken Raum geben, wenn wir diesen negativen Gedanken auf den Leim gehen, dann werden wir ein negatives Leben haben. Wenn wir Kompromisse eingehen, weil Kompromissgedanken kommen, werden wir unserem Leben Kraft rauben. Wenn wir unmoralischen Gedanken Raum geben, werden wir unsere Seele, unseren Körper, unseren Geist verunreinigen. Und das ist nicht im Willen Gottes. Gott möchte, dass wir sauber bleiben, dass wir positiv sind, dass wir ein aufgeräumtes Leben leben. Und dieser Kampf wird gewonnen in deinen Gedanken mit deinen Entscheidungen. Also kämpfe. Kämpfe für dieses Leben. Kämpfe für dieses Leben, wo du frei bist von diesen Lügengedanken, wo du Wahrheitsgedanken glaubst. Und ich habe gedacht, okay, was ist ein gutes Bild? Wir haben ja alle ein bisschen einen Vogel, manchmal. Und habe gedacht, okay, was gibt es da für ein Bild? Die Frage ist, hast du einen Kolibri? Das ist dieser kleine Vogel, der so schnell mit den Flügeln so. Und was interessant ist, oder? Der kann stehen in der Luft, der kann sogar rückwärts fliegen, der kann sogar seitwärts fliegen. Und was interessant ist, der hat für seine Größe ein viel zu großes Herz. Und was findet der den ganzen lieben langen Tag? Wunderbare Blumen mit tollem Nektar. Kolibri. Oder hast du einen Kolibri? Oder hast du einen Geier? Das sind dann die. Was finden die den lieben langen Tag? Totes, Verwesendes, Stinkendes, Schlechtes. Und warum finden die das? Weil man immer das findet, wonach man sucht. Also wenn wir nach guten Dingen suchen, die wahr sind, werden wir sie finden. Wenn wir nach schlechten Dingen suchen, werden wir sie ebenfalls finden. Aber du entscheidest, welchen Vogel du hast. Zweitens, wenn wir diese Lügengedanken identifiziert haben durch unseren Röntgending, durch das, ob sie mit dem Wort Gottes, mit dem, was einfach in der Bibel steht, ob es übereinstimmt oder nicht, wenn wir sie identifiziert haben, ja, wie werden wir das dann los? Wie können wir Lügengedanken loswerden durch Gottes Wahrheit? Und da steht im 2. Korinther 10, Vers 4, wir setzen die mächtigen Waffen Gottes und keine weltlichen Waffen ein, um menschliche Gedankengebäude zu zerstören. Ich lese es nochmal. Wir setzen die mächtigen Waffen Gottes und keine weltlichen Waffen ein, um menschliche Gedankengebäude zu zerstören. Was ganz interessant ist an diesem Vers, dieses Wort die mächtigen Waffen, also mächtig. Im griechischen Text ist dieses Wort, heißt es Dynamis. Also das bedeutet Macht, Kraft und Vermögen, also Fähigkeit. Und von Dynamis ist Dynamit abgeleitet. Also wir können uns vorstellen, dass diese mächtigen Waffen Gottes ziemliche Durchschlagskraft haben. Wie Sprengstoff. Das finde ich so ein tolles Bild. Also die Kraft Gottes kann in unserem Leben Gedankengebäude sprengen. Die Frage ist, lassen wir das zu? Und jetzt mal angenommen, das wäre wirklich Dynamit und ich würde da in die Wand ein Loch bohren, das rein, das anzünden, könnte ich wahrscheinlich dieses Gebäude zum Einsturz bringen. Und genauso müssen wir uns das vorstellen mit unseren Gedankengebäuden. Das Gedankengebäude in anderen Bibelübersetzungen wird übersetzt mit Festung, mit Gefängnis. Also das heißt, wir sind oft wie in unseren Gedanken gefangen. Aber es gibt eine gute Nachricht, weil wir können diese mächtige Waffe Gottes einsetzen in unserem Leben. Und was ist diese mächtige Waffe Gottes? Es ist seine Kraft, es ist seine Weisheit, es ist seine Allmacht und mit der kann er, es ist seine Wahrheit. Und mit der... Das war nicht geübt, das war gut da hinten. Wuhu! Habt ihr das Bild? Wenn wir merken, wir sind in Gedanken gefangen, dann wissen wir, nein, es muss nicht so bleiben. Weil Gottes Kraft kann diese Mauern, kann diese Burg, kann das niederreißen. Wenn wir das Gefühl haben, wir sind Opfer, unmoralische Gedanken, wenn die kommen. Und du kannst das einfach als Waffe anwenden in deinem Leben, oder? Wenn du dann plötzlich spürst, aha, wenn du übst, dass da Lügen und Wahrheitsgedanken zu unterscheiden und du röntgest, oder was da für Gedanken in deinen Kopf kommen, dann merkst du, oh, da kommt einer, der macht so, wow, stopp, im Namen Jesus. Und dann macht, und dann kommt der Gedanke gar nicht erst in deinen Kopf und schon gar nicht landest du aufgrund des Gedankens in einer Höhle, wo du nicht hingehörst. Schaut, und das ist nicht einfach. Das weiß ich. Aber wir müssen uns damit auseinandersetzen und das üben. Und vor allem müssen wir anfangen, unsere Bibel selber zu lesen. Weil wir müssen wissen, was im Wort Gottes steht, weil sonst können wir diese Gedanken nicht unterscheiden. Weil wenn ich glaube und wenn so Gedanken kommen, sagen, ja, also ich kann das nicht. Und wir nicht wissen, dass in der Bibel steht, ich kann alles durch Jesus, der in mir wohnt und mich mächtig macht, dann können wir dieser Lüge nicht widerstehen. Wenn wir glauben, niemand liebt mich. Und ich nicht weiß, dass in der Bibel steht, Gott liebt mich über alles. Ich bin seine geliebte Tochter. Ich bin einzigartig. Ich bin wunderbar gemacht. Es gibt mich kein zweites Mal. Und er liebt mich trotz meinen Fehlern. Können wir den Lügen nicht widerstehen? Deshalb müssen wir unsere Bibel lesen, damit wir nicht in Höhlen geraten, in die wir nicht hingehören. Und diesen Prozess kannst du dir ungefähr folgendermaßen vorstellen, wie du das einüben kannst. Es ist, wie man eine neue Sprache lernt. Wer von euch kann eine zweite Sprache außer seiner Muttersprache? Ja, brav, ja. Sehr gut, sonst könnt ihr auch Schweizerdeutsch mal anfangen zu lernen. Aus Solidarität mir gegenüber. Also es ist ja so, oder? Wenn man eine neue Sprache lernt, dann möchte man das ja anwenden und dann spricht jemand, nehmen wir das Beispiel Englisch. Jemand spricht mit dir auf Englisch, du hörst das Englisch, du übersetzt es in deinem Kopf auf Deutsch, überlegst, was der gesagt hat, dann überlegst du dir eine Antwort auf Deutsch, übersetzt es in deinem Kopf auf Englisch und dann sagst du es auf Englisch. Das ist am Anfang so, oder? Genau. Bisschen kompliziert, bisschen schwierig, aber gesagt, es ist nicht einfach. Aber wenn wir das üben und üben und üben und dieses Englisch immer geläufiger wird, dann spricht jemand mit uns auf Englisch. Wir verstehen es auf Englisch, denken schon auf Englisch und antworten auf Englisch. Und irgendwann können wir so gut, dass wir sogar auf Englisch träumen. Also wenn du eine Sprache, eine Zweitsprache perfekt beherrschst, dann sagt man, dann träumt man sogar in ihr. Und so stelle ich mir das vor mit Lügen und Wahrheitsgedanken. Am Anfang ist es vielleicht ein Kampf, oder man muss das röntgen, Bibel lesen, schauen, was ist denn die Wahrheit? Aber irgendwann, dann kommt einer daher, ein Lügengedanke, und du weißt genau, und der kommt schon gar nicht mehr, weil du nur mit der Zündschnur wedelst. Ja, und es wird immer einfacher. Aber es ist ein Prozess. Und meine Lieben, ich möchte euch ermutigen, diesen Prozess zu gehen, weil wir wollen doch nicht unser Leben in Höhlen verbringen, in die wir nicht reingehören. Und schaut, Gott hat zum Elia zweimal gesprochen. In 1. Könige 19, Vers 13 bis 15 sagt er noch einmal zu ihm, also er hat sogar zweimal gebraucht, Gottes Prophet: Was tust du hier, Elia? Ich habe nicht gesagt, dass du in diese Höhle gehen sollst. Meine Berufung ist da drüben. Da ist der Plan, den ich für dich habe. Wem hast du geglaubt? Und er sagte: Ich habe dem Herrn Gott, dem Allmächtigen, von ganzem Herzen gedient. Aber die Israeliten haben ihren Bund mit dir gebrochen, haben deine Altäre niedergerissen und deine Propheten umgebracht. Ich allein bin übrig geblieben und jetzt sollen sie mich auch noch umbringen. Und was sagt Gott? Er sagt nicht: Oh, du kleiner armer schwarzer Kater. Was sagt er zu ihm? Geh zurück auf dem Weg, auf dem du gekommen bist. Durch die Wüste nach Damaskus. Gott sagt nicht: Ja, ich verstehe total, dass du bist der Ärmste der Armen, es tut mir wirklich leid, dass sie dich bedrohen. Er sagt: Okay, komm raus aus deiner Höhle und geh auf dem direkten Weg wieder zurück, weil hier ist deine Berufung. Da gehörst du hin und da will ich dich haben und da bin ich mit dir und da werde ich dich beschützen. Und auch wenn dir Menschen drohen, ich bin immer noch größer. Schau, und ich glaube, heute sind Menschen hier, bist du vielleicht hier und du befindest dich in einer solchen Höhle, weil du in deinem Leben Lügen auf den Leim gegangen bist und angefangen hast, diese Lügen zu glauben. Und Gott sagt heute zu dir: Was tust du da? Da gehörst du nicht hin. Geh auf direktem Weg wieder zurück. Raus aus dieser Höhle. Weil mein Plan mit dir ist da. Vielleicht bist du in der Höhle der Unmoral. Und du weißt genau, du gehörst da nicht hin. Dann komm raus aus dieser Höhle. Vielleicht liegst du in einem Bett, in das du nicht reingehörst. Weil du Lügengedanken geglaubt hast und dachtest: Ja, ist ja nur ein Kick, ich brauche den. Aber du merkst, es zerfrisst dich, es zerstört dich. Vielleicht befindest du dich in einer Höhle von negativen Gedanken, wo du merkst: Boah, ich weiß nicht, wie ich dieses Leben noch überleben soll. Aber das Licht ist hier draußen und Gott ist hier draußen mit dir und er sagt: Hey, komm raus aus dieser Höhle. Ich weiß nicht, was die Höhle in deinem Leben ist, aber auch ich gerate immer wieder da rein. Ich habe es euch vorgesagt, auch diese Gedanken über nicht genügen oder Angst, ausgetauscht zu werden. Ich gerate immer wieder rein. Aber Gott geht den Weg mit mir, nimmt mich immer wieder an und sagt: Hey, raus, raus. Und ich wünsche mir, Leute, dass wir erkennen in unserem Leben, was die Wahrheit ist. Und dass wir unsere Höhlen verlassen. Und ich möchte einfach beten: Wenn du merkst, dass irgendwas da in deinem Herzen sich bewegt, dann bring es einfach zu Gott. Wir haben nachher die Möglichkeit, da hinten steht das Kreuz. Wir glauben, dass Jesus Christus am Kreuz für unsere Sünden, für unsere Fehler gestorben ist und dass er alles auf sich genommen hat. Und am Kreuz können wir all das, was in unserem Leben ist, was eigentlich nichts in unserem Leben zu suchen hat, wie austauschen. Und wenn du merkst, boah, da ist etwas, da bin ich einer Lüge auf den Leim gegangen, kannst du nachher zum Kreuz gehen und Jesus deine Höhle bringen. Sagen, Jesus, ich bin in dieser Höhle von Selbstzweifeln. Ich bin in dieser Höhle von ich bin immer das Opfer. Ich bin der Ärmste der Armen. Ich habe in Kompromisse eingegangen und ich will das nicht, weil ich gehöre da nicht hin. Und dann kannst du einfach dieses Geschenk annehmen, dass er dich rausführt und dir zeigt, was die Wahrheit ist über deinem Leben und über deinen Umständen. Dann haben wir das Abendmahl. Und das Abendmahl nehmen wir einfach, um uns zu erinnern, was eben dieser Jesus getan hat. Wir trinken den Saft als das Zeichen für das Blut, das er vergossen hat. Und wir essen das Brot als Zeichen, dass wir daran denken, dass er seinen Körper, sein ganzes Leben geopfert hat für uns. Und ich möchte dich ermutigen, räum dein Leben auf. Bring vor Jesus, was dich betrübt, was du weißt, was er ist. Und dann nimm dieses Abendmahl aus Dankbarkeit. Erneuere diesen Bund, den er dir anbietet, diese Beziehung. Sagst, Jesus, ich brauche dich. Ich kann das ohne dich nicht unterscheiden. Und wenn du sagst, hey, ich brauche Hilfe, weil diese Lügen sind so festgefahren, dann haben wir unser Face-to-Face-Team da hinten. Das sind Leute, die einfach mit dir beten. Und Gebet hat Kraft. Und wenn wir zu zweit beten, dann ist das powerful. Das sagt uns auch die Bibel. Und ich möchte jetzt einfach für uns alle beten, dass Gott uns überführt und uns den Mut gibt, aus der Höhle rauszukommen und dieser Höhle nicht mehr auf den Leim zu gehen. Vater im Himmel, du bist ein großer Gott, du bist ein mächtiger Gott und du bist größer als alles auf dieser Welt. Dein Name ist größer als alle menschlichen Namen. Dein Name ist größer als der Name des Teufels. Du bist der Sieger. Du hast gewonnen und du hast alle Macht im Himmel und auf der Erde. Und du siehst diesen Kampf in unseren Gedanken zwischen Gut und Böse, zwischen Richtig und Falsch, der einfach tobt. Und es steht schon in der Bibel, dass das so ist. Aber ich danke dir, Vater im Himmel, dass du uns einfach mächtige Waffen gibst, dass du uns diesen göttlichen Dynamit gibst, wo du sagst, du kannst unsere Lügengedanken zerstören, wenn wir das in Anspruch nehmen. Jesus, und ich bitte dich einfach für jede Person, die hier ist, dass du einfach aufzeigst, in welchen Höhlen sich jeder oder wir uns befinden, wo wir nicht hingehören. Und ich bitte dich, dass du jede Person ansprichst mit, was tust du hier? Du gehörst da nicht hin. Und dass du jeden Einzelnen einfach an der Hand nimmst und aus dieser Lügenhöhle rausführst in deine Wahrheit durch deine Kraft, Vater im Himmel. Jesus, wir können es nicht selber. Wir können es wirklich nicht selber. Aber mit dir ist es uns möglich, weil du hast Kraft. Und ich danke dir, dass du jetzt einfach übernatürlich wirkst und uns einfach hilfst und uns immer wieder an diese Worte erinnerst. Amen.
Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast, kannst du gerne an info@icf-wien.at mailen. Und weitere Infos findest du auf unserer Homepage unter www.icf-wien.at.